Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Heute unser Gast beim Care in Action Podcast, Herr Professor Manfred Rauchensteiner. Er ist Militärhistoriker und einer der profiliertesten Kenner der österreichischen und europäischen Zeitgeschichte. Er war viele Jahre lang wissenschaftlicher Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien und hat mit seinen zahlreichen Publikationen, etwa zum Ersten Weltkrieg, zur Geschichte der Habsburger Monarchie, zur Zweiten Republik, maßgeblich mitgeprägt, wie wir auf die Geschichte Österreichs und auch Europas blicken. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit nehmen und möchte jetzt gleich in unser Gespräch einsteigen.
Freue mich.
Herr Professor Rauchensteiner, wenn Sie jetzt gerade heute auf unsere Welt blicken, was geht da in Ihnen vor? Was sehen Sie da?
Wenn ich heute auf die Geschehnisse auf dieser Welt blicke, dann beschleicht mich insofern Missvergnügen, als ich mich eben fragen muss, ob man nicht irgendwann einmal doch auch ein wenig klüger wird und ob man jeden Fehler, den die Menschheit seit Jahrtausenden begangen hat, unbedingt wiederholen muss. Aber offenbar ist das so der Fall, oder zumindest einzelne Personen tun so, als ob sie nie etwas dazugelernt hätten.
Und die ziehen dann die ganzen Zivilgesellschaften und Millionen Menschen mit, oder? Da hat sich nicht so viel dran geändert.
Es ist ja meistens so, dass einer das Kommando an sich reißt, wenn wir schon bei militärischen Begriffen anknüpfen, und andere sind also dann gezwungen, mehr oder weniger freiwillig mitzumachen. Anfangs ist es häufig so, dass es Freiwillige sind oder ein freiwilliges Mitwirken eben jetzt dann versucht wird. Wie das endet, lässt sich am Anfang ja nie sagen. Oft ist es halt die Katastrophe schlechthin. Im Augenblick sind wir wieder in einer Situation, wo man nicht so recht weiß, wie die Entwicklung sein wird. Und ja, da kann man also nur hoffen, dass es irgendwann einmal wieder etwas friedlicher wird und vielleicht also doch der eine oder andere. Und jetzt bin ich besonders hässlich, aus Altersgründen oder aus welchen Gründen immer abtritt.
Ja, das kann man in der heutigen Lage wirklich nur hoffen. Was mich jetzt an der Stelle gleich am Anfang interessiert, Militärhistoriker, war das ein Bubentraum oder wie wird man Militärhistoriker und was fasziniert Sie daran so?
Der Weg zum Militärhistoriker ist einem nicht vorgegeben. Auch wenn ich noch im Zweiten Weltkrieg geboren bin und meine ersten Eindrücke noch in diesem Krieg bekommen habe, es war es also ganz sicher nicht, was mich dann einmal zum Militärhistoriker hat werden lassen. Da spielt also ein allgemeines Interesse an der Geschichte sicher eine Rolle, spielen also viele, viele Publikationen, die ich verschlungen habe, aber die also durchaus nicht alle mit Militär und Krieg zu tun gehabt haben, eine Rolle. Ja, und dann kommt irgendwann einmal der Moment, wo man, und das war also auch mein Weg über einen Militärdienst, und ich bin Reserveoffizier geworden, dann in ein Geschichtsstudium eintritt und plötzlich feststellt, es gibt so viele interessante Themen, aber es gibt ebenso viele Kolleginnen und Kollegen, die damit nichts anzufangen wissen, weil sie nicht wissen, wo, versuch's also noch einmal mit einem militärischen Begriff bei einer Front, links und rechts ist. Weil wenn man sie anschaut, ist es anders, als wie wenn man drinnen steht. Mhm. Das ist eine Binsenweisheit. Und so habe ich mich halt dann durch mein Studium sehr häufig mit militärischen Themen durchgerungen. Und habe dann auch noch Hilfswissenschaften studiert, 3 Jahre hindurch. Und was herausgekommen ist, ist halt jemand, der sich nicht nur für Geschichte interessiert, sondern der Geschichte zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Das ist also etwas, das mich also nach wie vor beschäftigt. Ich habe jetzt gerade mein 21. Buch knapp vor der Publikation und mindestens ebenso viel herausgegeben.
Mhm. Ja, und dürfen Sie schon sagen, worum es halt gehen wird in Ihrem neuesten Buch?
Das heißt 7 Soldaten und ein Todesfall. Mhm. Und jetzt erzähle ich Ihnen nicht, was drinnen steht.
Weil wir wollen ja, dass möglichst viele das Buch lesen, und natürlich auch sich besorgen. Jetzt haben Sie auch sehr viele Jahre lang, nämlich von 1992 bis 2005, das Heeresgeschichtliche Museum in Wien geleitet. Ich war in meiner Schulzeit, glaube ich, zweimal dort. Ich gestehe, ich war dann nicht mehr dort. Wie ist es, dass man da, weil da ist ja sehr viel damals ausgestellt worden, meine Schulzeit ist schon sehr lang her, an Waffen, an Uniformen, an Fahrzeugen. Also es ist ja schon irgendwie, es stellt Dinge dar, die man ja als Schüler in der Regel noch nie gesehen hat vorher. Also wie schafft man da, dass man das gut ausbalanciert, dass es nicht zu faszinierend ist und dass man wirklich auch die Schrecken, die mit einem Krieg verbunden sind, kann man die überhaupt in einem Museum darstellen?
Das ist eine der Grundfragen der Musealisierung von Geschichte überhaupt. Wie lässt sie sich darstellen? Das ist bei der Militärgeschichte um nichts anderes wie bei der Sozialgeschichte allgemein oder irgendeinem besonderen historischen Abschnitt, den man sich gewählt hat. Es war auch für mich natürlich eine der zentralen Fragen, dass ich einfach über Bestände verfügen sollte und konnte, die Geschichte auszustellen und darzustellen in der Lage sind. Und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich dieses Museum übernommen habe und festgestellt habe, dass es in seiner permanenten Ausstellung unendlich weit zurückhängt, weil es gab also noch nicht einmal eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg, habe ich mich natürlich herausgefordert gesehen und habe das, was ich bis dahin als Historiker in doch einer ganzen Reihe von Publikationen geschrieben habe, behandelt habe, sichtbar werden lassen wollte. Und das war mit dem, was vorhanden war, nur bedingt möglich. Es ging also jetzt dann das Sammeln und Vorbereiten von Ausstellungen Hand in Hand damit, dass man sich immer wieder vor diese zentrale Frage gestellt gesehen hat: Wie schaffe ich es, dass das die Menschen, die hier als Besucher kommen, und das sind vor allem auch viele Schulklassen, als etwas verstehen, das für sie auskunftsfähig ist und nicht nur irgendein Spektakel. Und das, was Sie erwähnt haben, da hat man Waffen und Fahnen und Auszeichnungen und alles Mögliche. Das ist es ja nur vordergründig. Jedes dieser Objekte spricht eine Sprache. Und das muss man natürlich erklären. Und die Klagen über das, was hier an Erläuterungen vorhanden ist und wie es erläutert ist, die reichen von: Das ist zu hoch für mich, das ist zu tief für mich, das kann man nicht lesen, das ist zu weit hinten, das müsst ihr nach vorne geben. Und das sind also Begriffe verwendet worden, mit denen fange ich nichts an, und so weiter und so weiter.
Also jeder hat eine Meinung dazu,
jeder,
der ins Museum kommt.
Jeder hat eine Meinung, soll es ja auch zum Ausdruck bringen. Wir sind also nie davor gefeit gewesen, Korrekturen anzubringen, etwas deutlicher zu machen, etwas vielleicht eben auch sichtbarer zu machen. Das Ende soll eben das sein, dass man Freude hat an einem Museumsbesuch und nicht, dass man sagt, jetzt habe ich ein Museum gesehen mit vielen Waffen und allen möglichen anderen Dingen, mit denen ich in der Regel nichts zu tun habe. Sondern es soll etwas sein, das einem die Möglichkeit gibt, den eigenen Standpunkt ein bisschen besser zu verstehen.
Ja, und auch in historische Zeiten zurückzuschauen, die wir ja, Sie haben gesagt, Sie sind geboren in den Zweiten Weltkrieg hinein. Haben Sie wirklich noch Erinnerungen dran? Sie waren ja da sehr ein kleines Kind eigentlich.
Ich habe als zweieinhalbjähriger, habe ich also, und das hat sich eingeprägt, brennende Häuser, Städte gesehen nach Luftangriffen, also insbesondere eben in meiner Heimat in Kärnten. Und spätere Eindrücke sind dazugekommen, also dann Besatzungstruppen, Kärnten war von britischen Truppen besetzt und ich habe also dort meine Gesangskünste zu produzieren gehabt und man hat mir auf den Tisch gehoben. Das hat man mir allerdings erzählt, das ja. Lied kann ich allerdings noch immer und habe halt den Engländern irgendetwas vorgeträllert. Mhm.
Weil meine Eltern sind beide 39er-Jahrgänge gewesen und haben sich natürlich auch ein bisschen daran erinnert, weil die waren ja dann schon ein bisschen älter als sie und haben mir natürlich auch von der Zeit erzählt, weil es ist ja wirklich ein großes Privileg, dass alle, die danach gekommen sind, nicht mehr wissen, wie sich Krieg anfühlt.
Ja, jetzt muss man aber, glaube ich, da einhaken und ein bisschen ins Grundsätzliche gehen. Dinge, die wir im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Nationalsozialismus sehen, die sind zwar natürlich präzedenzlos insofern, als das Einzelereignis nicht vorgekommen ist und Ereignisse grundsätzlich nicht wiederholbar sind. Aber wenn man ein bisschen ins Allgemeinere geht und ins Größere, ich greife also irgendetwas heraus, 30-jähriger Krieg, das ist also schon ein bisschen weiter zurück, also im 17. Jahrhundert. Wenn Sie sich anschauen, wie dort Bewaffnete durch eine Landschaft ziehen auf dem Weg zu einem Kriegsschauplatz und plötzlich 1 Million Menschen auf ihrem Weg tot sind, muss ich fragen, wie kommt das? Mhm. Ja, die haben Krankheiten mit sich geschleppt, insbesondere auch die Pest, und das ist ein konkreter Fall, der in Nordfrankreich und in den Niederlanden so gewesen ist, 1634. Und was dieser gar nicht so große Trupp hinter sich gelassen hat, das war eine unendliche Zahl von Toten.
Fällt es uns leichter, weiter in die Geschichte zurückzuschauen? Wird es schwieriger, je näher es der eigenen Lebensspanne kommt? Was würden Sie sagen als Historiker mit Ihrer Erfahrung?
Naja, natürlich interessiert einen die naheliegende Geschichte bis herauf in die Gegenwart. Insbesondere deshalb, weil ja, es sind die Menschen, die uns umgeben, die wir kennen, die dabei eine Rolle spielen und von anderen wissen wir vielleicht im Einzelfall, dass sie gelebt haben, aber mehr als das ist es nicht.
Wir haben keinen Bezug mehr.
Und insofern schwindet der Bezug, da haben Sie vollkommen recht.
Care ist ja genau entstanden im Zuge nach dem Zweiten Weltkrieg in Wirklichkeit. Wir haben jetzt 80 Jahre, gibt es die weltweite Organisation Care. Die Care-Pakete sind ja in Österreich ikonisch. Würden Sie das sagen als Historiker?
Care ist natürlich etwas, was in Teilen Österreichs Spuren hinterlassen hat, die seinerzeit und bis in die Gegenwart reichen. Aber bei Care, und das bin ich auch gefragt worden, ist zu berücksichtigen, Care wird nicht in allen Teilen Österreichs wirksam. Es ist insbesondere in der amerikanischen Zone, also Salzburg, Oberösterreich, Teilen von Wien, zur Verteilung von Care-Paketen gekommen. In anderen Teilen Österreichs, auch in meiner Heimat in Kärnten, hat es das nicht gegeben. Davon haben wir dann irgendwann einmal erfahren. Oder es gab so etwas, wie ich bezeichne es schlicht als milde Spende, die jemand mitgebracht hat. Dann habe ich gesagt, oh toll, wo ist das her? Dass das von Care ist, habe ich als Kind natürlich nicht wissen können. Meine Frau hat mir dann etwas erzählt, das fand ich nicht unkomisch. Sie haben in der amerikanischen Zone in Wien gelebt. Und es waren auch viele Kleiderspenden bei diesen Care-Paketen dabei. Nur trotz der Hungerjahre nach dem Krieg sind die Kleider so eng geschnitten gewesen, dass sie kaum jemand anziehen konnte. Aber meine Schwiegermutter konnte es anziehen, weil sie war Zaundür.
Hat sie Glück gehabt. Es waren ja halt wirklich Pakete, die von amerikanischen Staatsbürgern geschickt wurden und da waren unterschiedliche Dinge drinnen. Heute gibt es die Care-Pakete in der Form ja nicht mehr.
Es gibt Care in der Form nicht mehr. Es gibt auch das, was ja ganz erheblich zur Sanierung eines kaputten Österreich beigetragen hat, nämlich den Marshallplan. Mhm. Da gibt es auch nicht mehr. Aber man spricht immer davon. Mhm. Ebenso vom Marshallplan wie von den Care-Paketen. Und das ist nicht nur einfach Mildtätigkeit, sondern das sind Überlebenshilfen, mhm. die unverzichtbar mhm. gewesen sind und ich meine auch heute noch
genau.
sind.
Genau, die Care-Pakete gibt es in anderer Form heute noch. Heute schreibt uns natürlich, und es ist auch vollkommen richtig so, die Vereinten Nationen vor, was in so einem Care-Paket drin zu sein hat. Und heute schickt man es auch nicht mehr über Kontinente hinweg, sondern kauft das meiste in den Regionen ein, wo Care-Pakete verteilt werden, jetzt gerade in erster Linie natürlich im Nahen Osten. Obwohl die Care-Pakete nur in so eingeschränkten Bereichen in Österreich verteilt wurden, haben über 1 Million Österreicher eins bekommen. Obwohl es regional nicht so flächendeckend war, aber es haben sehr viele Menschen eins bekommen. Meine Eltern damals auch, da haben sie gar nicht geahnt, dass ihre Tochter mal Care in Österreich leiten wird. Was für Care unheimlich wichtig ist, nicht nur für Care, sondern für sämtliche Protagonisten, ist das humanitäre Völkerrecht. Gehen wir einen Moment zurück, wie das gegründet, also wie das entstanden ist. Ist ja bekannt, die Schlacht von Solferino. Oder würden Sie es anders beschreiben? Bitte helfen Sie mir.
Ja, da hilft vielleicht wirklich ein Blick auf die Militärgeschichte. Mhm. Solferino und die Gründung des Roten Kreuzes sind natürlich markante Einschnitte gewesen im noch weniger Kriegsvölkerrecht als in der humanitären Einstellung, die nach einem militärischen Konflikt, insbesondere eben nach großen Schlachten, wichtig geworden sind, wobei es halt wieder innezuhalten gilt. Man hat sich auch früher und man hat sich auch in der Antike fallweise um Verwundete gekümmert. Es gibt natürlich viele Beispiele, dass man Verwundete einfach dann getötet hat, um sich nicht die Last eines Verletzten aufzuhalsen. Aber wollen wir das einmal beiseite schieben. Wenn ich jetzt in der Geschichte weiter heraufgehe und vielleicht noch einen kleinen Ausflug in eine etwas naheliegendere Zeit mache. Die Napoleonischen Kriege mhm. sind also doch ein wenig näher. Und wenn man sich die großen Schlachten zum Beispiel Aspern und Wagram ansieht, dann war es natürlich auch dort so wie im 19. Jahrhundert, dass man zunächst einmal die eigenen Verwundeten versorgt hat. Aber dann sind auch die verletzten, verwundeten Feinde drangekommen. Und sei es, weil die eigenen Möglichkeiten nicht ausgereicht hat, dass man die Bevölkerung in den umliegenden Ortschaften und Siedlungen mehr oder weniger gezwungen hat, für die Verwundeten zu sorgen und sie halt in irgendeiner Weise weiterzubringen. Nicht immer sehr erfolgreich. Wir wissen ganz genau, dass die Verluste von militärischen Konflikten bis ins 20. Jahrhundert sich ja anders zusammengesetzt haben als heute. Damals war es so, dass, sagen wir in einer Schlacht, ich erwähne noch einmal Aspern meinetwegen oder Wagram, 8000 Menschen auf einer Seite getötet worden sind, aber es sind dreimal so viele dann an ihren Verwundungen gestorben, mhm. weil man eben nicht die Möglichkeiten gehabt hat, sie vor den Folgen ihrer Verwundung, zum Beispiel Blutvergiftung, zu schützen. Das ist aber eben noch nicht Kriegsvölkerrecht. Das Ganze ist dann verrechtlicht worden, sollte eben zu einer regelrechten Verpflichtung werden, beziehungsweise sind die Möglichkeiten geschaffen worden, um eben auch jene, die nicht der eigenen Partei angehört mhm. haben, in ähnlicher Weise zu betreuen wie die eigenen mhm. Verwundeten. Und das ist ein doch markanter Fortschritt gewesen. Es gibt also dann andere Einschnitte auch mit den beiden Haager Konferenzen, die zu einer Verrechtlichung des Kriegs beitragen sollten. Aber wenn wir uns das anschauen, bis in den Zweiten Weltkrieg oder auch in die Gegenwart, es schert sich kein Mensch
drum. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Nein, das ist ja das Verheerende, dass sich zwar eine Verrechtlichung am Papier wunderbar ausnimmt, aber nehmen wir also zum Beispiel etwas her wie im Ersten Weltkrieg der Einsatz von Giftgas. Wäre ja an sich verboten gewesen, laut dem damals geltenden Kriegsvölkerrecht, Genfer Konventionen. Aber ja, da ist es eben zu einer Art Steigerung gekommen. Zunächst einmal sind Reizgase verwendet worden, dann hat einer gesagt, das sind erstickende Reizgase und da wird man ja sehr wohl umgebracht dadurch und allmählich ist es dann eben dahin gegangen, dass man sagt, jetzt setzen wir es bewusst ein und dann begann die Schuldzuschreibung und das ist ja auch heute so, dass jeder, auch jeder Aggressor gerne hergeht und sagt, der andere ist schuld, weil. Und da spielt die Geschichte eine fatale Rolle, weil mit historischen Beispielen und mit dem Verweis auf eine langfristige Entwicklung können Sie so gut wie alles begründen oder ableugnen. Und das gilt also insbesondere eben auch für militärische Konflikte.
Also Sie würden sagen, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, weil wir sehr häufig sowohl die Vereinten Nationen als die großen Organisationen sagen, dass wir jetzt speziell die letzten 10, 15 Jahre wirklich eine Erosion des humanitären Rechts sehen und so viele Menschen im Einsatz umgebracht werden, wie wir vor 30, 40 Jahren nicht in dem Ausmaß gesehen haben. Das heißt, Sie sagen, das hat es immer quasi schon gegeben und man sollte da realistisch sein?
Nein, man sollte also nicht in dem Sinn realistisch sein, dass man sagt, ja, das ist halt so und da kann man nichts machen. Man kann immer etwas machen, es kommt aber nur darauf an, wie weit dieser Wille zum Machen geht und wann irgendwann einmal auch ein Moment eintritt, dass entweder die Vernunft wieder einkehrt oder die Erschöpfung. Beides ist nicht präzedenzlos, aber es ist erschütternd festzustellen, dass das gesamte rechtliche Konstrukt, das wir seit dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen meinetwegen in Entsprechung zum Völkerbund früherer Zeiten, also der Zwischenkriegszeit, dass wir dieses gesamte Konstrukt nicht nur gefährdet sehen, sondern dass es einfach außer Kraft gesetzt worden ist. Der Wille, seine militärischen Mittel einzusetzen, ist für viele, insbesondere eben Leute, die die Macht haben, sie einzusetzen, bestimmend und da ist eigentlich nicht dagegen anzukämpfen. Das Einzige, was also noch hält, das ist jene Beschränkung auf vergleichsweise harmlose Kriegsmittel, also nicht atomare Kriegsmittel, so dass man sagen muss, ja, das steht uns möglicherweise noch bevor. Beziehungsweise ist auch das eine Rückkehr in Zeiten, die gar nicht so weit zurückliegen, weil noch in den 60er Jahren haben alle Großmächte zumindest den Einsatz von Atomwaffen als etwas völlig Normales angesehen und dementsprechend die Planungen vorangetrieben. Ich kenne so Planungen des Warschauer Pakts, die also jetzt ihren Niederschlag in Manövern gefunden haben. Und da geht es also zum Beispiel um die Auslöschung von Wien durch 200 Kilotonnen Bomben, Atombomben. Und da wäre ja wohl kaum irgendwas übergeblieben.
Ja, das wollen wir uns ja nicht mal vorstellen.
Beim Einsatz von diesen Massenvernichtungswaffen kommt ja dann der nächste Schritt, wenn es der eine einsetzt, dann kommt, so wie beim Giftgas, der andere und sagt, ich auch. Und das Ende ist eine ungeheure Katastrophe, die die ganze Menschheit gefährdet. Ich habe einen befreundeten Universitätsprofessor gehabt, der hat eine sehr hübsche Wortprägung gefunden. Für Österreich hat er festgestellt, wir haben eine Underkill Capacity.
Oh mein Gott.
Ja, das ist sehr richtig. Wir haben ein sehr kleines, sehr schwaches Heer gehabt, haben es noch immer. Und verglichen mit dem, was andere Staaten haben, ist es natürlich ein Winzling. Und demgegenüber wäre also jetzt dann statt der Underkill Capacity die Overkill Capacity zu benennen. Und das ist eben der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, wo dann nicht mehr in Tausenden, Zigtausenden, sondern gleich in Millionen Toten gerechnet
das
wird.
Das ist natürlich eine schreckliche Sache für jemanden, der eine große humanitäre Organisation leitet, wie ich das bin, weil ich schon dazu tendiere zu sagen, wir kümmern uns dann um das, was diese Konflikte und Katastrophen, aber zurzeit haben wir wirklich eine Dominanz an Konflikten, an menschlichem Leid erzeugen. Und die Nachfrage nach Unterstützung und Hilfe ist dermaßen groß, dass alle Organisationen plus die Vereinten Nationen plus alle zusammen der in keinem Fall mehr ausreichend nachkommen können. In dieser Lage sind wir jetzt in 2026. Jetzt würde ich gerne Sie einfach fragen, auch aufgrund Ihrer langen Lebenszeit und Ihrer Erfahrung, wenn man...
Halten Sie mir nicht mehr alter vor.
Das würde ich mich nie trauen. Aber Sie blicken, und auch ich blicke schon auf einige Jahrzehnte zurück, aber ich würde trotzdem immer noch dazu neigen, vielleicht bin ich da naiv, aber dass im Grunde genommen die regelbasierte Ordnung ist schwer, es wackelt, aber sie ist ja noch da. Die ist ja nicht weg. Tun wir genug als neutrale Österreicher und als Europäer? Engagieren wir uns genug, dass wir die erhalten, oder ist es ein Kampf gegen Windmühlen?
Da fällt mir die Antwort tatsächlich schwer. Natürlich tun wir. Wir könnten zweifellos auch sehr, sehr viel mehr tun. Aber ja, ich bin da insofern ein bisschen pessimistisch. Die landläufige Meinung ist doch nach wie vor die, dass man sagt, ja, die sollen da irgendwo in Hinterindien Krieg führen. Das geht mich nichts an.
Aber es ist schon sehr nah gerückt.
Hinterindien ist nur der falsche Kontinent und ist der falsche Bezug. Der Krieg ist vor unserer Haustür.
Und er rückt uns immer näher.
Hoffentlich nicht noch näher. Aber dass wir dort, wo wir Möglichkeiten haben, und die haben wir zweifellos, unsere Hilfe nicht nur anbieten, sondern halt einfach einsetzen müssen, um Leid zu mindern, das finde ich ist eine Selbstverständlichkeit. Man entledigt sich dann fallweise mit kleiner Geldspenden dessen, was einen bedrücken sollte, aber ja, die Zahl derer, die dann tatsächlich sich so gefordert sehen, dass sie in ein Kriegsgebiet gehen und dort helfen, die ist sicher überschaubar. Und der Anreiz, sich dort umbringen zu lassen, ist sicher ein verschwindend geringer.
Auch Care-Arbeit in allen Kriegsgebieten vor Ort, sehr viel mit Partnerorganisationen und sehr viel mit Care-Kollegen und Kolleginnen, die aus der jeweiligen Region sind.
Ja, aber wenn,
und es war noch nie so gefährlich wie heute.
Ja, und da wenn ein Kriegführender einen Care-Transport nicht durchlassen will, dann hat er die Möglichkeit. Und
ja,
dann stehen die LKWs herum und das Ding, das man gesammelt hat und zu transportieren sucht, vermodert.
Das stimmt, das haben wir in Gaza, ist das eines der großen Probleme, dass sehr viel einfach nicht durchgelassen wird. Ich ende immer ganz gerne mit was Positivem, was man bei dem Thema, wird das jetzt gar nicht so leicht, aber Sie werden mir vielleicht dabei helfen. Sind wir im neutralen Österreich, sind wir relativ gut dran, oder ist das, wir wollen nicht zu politisch werden, aber ist das was das ist ja sehr wichtig für die österreichische Identität, dass wir neutral sind. Oder ist das doch was, wo wir es uns recht komfortabel gemacht haben und uns darauf verlassen, dass uns alle anderen schon helfen im Falle eines Falles? Wie schauen Sie da drauf?
Ja, die Neutralität ist etwas geworden, das über ihren Ursprungsgedanken, glaube ich, weit hinaus geraten ist. Ist also zu einer Art, ja, Lebensweisheit und fallweise auch zu einer Lebenslüge geworden. Und mit beiden müssen wir in irgendeiner Weise zu Rand kommen. Sie hat uns einen echten Wert abgegeben. Sie hat uns nie geschützt, aber wir haben uns sagen können, wenn wir es schaffen, so wie die Schweiz, durch zwei Weltkriege zu kommen, dann würden wir auch einen möglicherweise dritten Krieg in Europa unbeschadet überstehen. Das war wahrscheinlich ein Irrglaube, weil es kommt immer darauf an, dass derjenige, der einem Böses will, Möglichkeiten sieht. Und es ist nichts leichter, als Österreich vorzuwerfen, dass es seine Neutralität nicht so wie gedacht wahrnimmt oder da und dort Handlungen gesetzt hat, die vielleicht tatsächlich mit dem Neutralitätsrecht schwer vereinbar sind. Es hat unlängst ein Buch das Tageslicht der Welt erblickt. Das handelt über die Neutralität und hat den bezeichnenden Titel Auslaufmodell. Mhm. Neutralität, und dahinter ist ein Fragezeichen. Ich habe es gelesen und ich setze also nach wie vor das Fragezeichen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es ein Auslaufmodell ist. Es hat uns mit Identität ausgestattet, mhm, und das, finde ich, ist schon auch ein Wert an sich.
Das finde ich auch.
Und ich hoffe, es bleibt dabei.
Ja, das hoffe ich auch. In diesem Sinne, Herr Professor Manfred Rauchensteiner, vielen Dank, dass Sie mein Gast bei Care in Action waren. 80 Jahre Care, eine lange Zeit. 80 Jahre sind vergangen, seitdem Österreich massiv geholfen wurde. Heute können wir auch anderen helfen. Ich hoffe, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen das tun werden. Und ich hoffe wirklich, dass zu Ihrem Eingangsstatement zurückkehrend, dass doch wir alle aus der Geschichte etwas lernen und uns auch entsprechend wehren und hoffentlich durchsetzen werden für die Zukunft.
Tja, das hört der Historiker gerne. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Alles Liebe. Danke.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.